Gemeinde, von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, in eurer Mitte sein zu dürfen. Diesmal einmal mehr mit der Familie. Wir sind sehr froh, dass wir in diesem Zuge mindestens einmal jährlich hier sein dürfen und mit euch Gemeinschaft haben zu dürfen und auch euren Gottesdienst mitzugestalten. Vielen Dank für dieses entgegengebrachte Vertrauen. Alles begann 1930, als sich das Aufkommen des Nationalsozialismus anbahnte. Es zeichnete sich ab, dass die politische Meinung im Land einseitig diktiert wurde und die Kirchen damals sogar den Schulterschluss mit den Politikern, mit den Machthabern suchten. Es gab aber eine Bewegung der bekennenden Gläubigen und die stemmte sich dagegen. Einer von diesen bekennenden Gläubigen war damals 1930 Otto Riedmüller. Er war ein gläubiger Pfarrer aus Stuttgart und hat in Esslingen auch gedient und hat mit 41 Jahren 1930 die Tendenz in Deutschland erkannt, dass es nationalistischer wird. Und er hat damals mit 41 Jahren die erste Jahreslosung herausgebracht. Er hat einen starken, markanten Vers aus der Bibel herausgenommen, um den Parolen des Nationalsozialismus entgegenzuwirken. Die erste Jahreslosung war damals bereits die erste offizielle Kontrastellung zu der Propaganda der Nationalsozialisten. Wer weiß von hier, wie die erste Jahreslosung überhaupt hieß 1930. Längst vergessen, hat jemand gesagt. Das ist ein bekannter Vers. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Römer 1, Vers 16. Es ist das erste historisch bekannte Statement gegen die Ideologie des Dritten Reiches. Und wenn wir uns die ganzen Jahre danach anschauen, wie viele Jahreslosungen gab es bereits, die den Menschen in der entsprechenden Epoche Trost oder Hoffnung oder Mut gemacht haben? 1931, als das Dritte Reich am Aufbauen war, war die Jahreslosung aus Matthäus 6, Vers 10, dein Reich komme. Eine Provokation, ein Statement. 1939, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, da durften sich Christen ermutigen mit dem Vers aus Jesaja 43, Vers 1. Zu Beginn des größten Krieges, der Europa erlebt wurde, in der jüngeren Geschichte, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Welche Jahreslosung durften sich die Kriegsgefangenen 1943 zusagen, die in sowjetischer Gefangenschaft waren? 108.000 Soldaten wurden deportiert und die Gläubigen unter ihnen durften sich zusprechen aus Jesaja 33, Vers 22. Der Herr ist unser Richter. Also nicht die Sowjets oder nicht welche Politiker. Der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König, der uns hilft. Als Deutschland im Bombenhagel 1944 stand, 2. Thessalonicher 3, Vers 3 war hier prägend, wo es hieß, der Herr wird euch stärken und euch bewahren vor dem Argen. Wie oft durften diese Losungen Trost geben? Auch 1961, als die Berliner Mauer gebaut wurde, durften sich etliche vielleicht erinnern, dass Lukas 11, Vers 1 in den gläubigen Häusern prangerte oder stand, Herr, lehr uns beten. Wie viele haben vielleicht erneut beten gelernt oder sich damit befasst, als der die Mauer mitten durch Deutschland gezogen wurde. Und auch 22, eine sehr ironische Jahreslosung. 2022 aus Johannes 6, Vers 37, ein Versprechen Jesu, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Diese Jahreslosung, die schlug wie eine Bombe ein, sehr ironisch, in einer Zeit, als sogar Kirchen Menschen ausschlossen, die kein staatliches Zertifikat einer umstrittenen medizinischen Therapie vorweisen durften. Ironisch. Wer zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen. Und im Gebet ist es vorhin angeklungen, ein Teil der letztjährigen Jahreslosung, die mich Ende des Jahres sehr, sehr geprägt hat und wo ich auch in der eigenen Gemeinde an Silvester einen Input geben durfte, die uns das ganze letzte Jahr begleitet hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Jahreslosung, wenn wir uns alle Verse angucken, von der wohl schwächsten Person, von der wohl verachtetsten, niedrig gestelltesten Person, die jemals eine solche Losung geben durfte. Von Hagar. Das hat mich sehr fasziniert. Und die Frage, die wir uns vielleicht letztes Jahr gestellt haben, du bist ein Gott, der mich sieht, ein Vers aus 1. Mose 16, den wir in der Küche oder an irgendwelchen Schildern oder ja als Spruch irgendwo im Kalender stets vor Augen hatte. Was hat dieser Spruch mit dir gemacht? Was macht er dieses Jahr mit dir, dieser Vers? Gilt das nur für Gläubige? Für wen gilt das? Für welchen Bereich? Ohne Kontext, und das ist immer die Gefahr bei Losungen, dass wir den Kontext ein bisschen aus dem Blick verlieren, wo die Aussage herauskristallisiert wird. Ohne Kontext erinnert diese Aussage vielleicht eher an staatliche Überwachung oder an stetige Kontrolle am Arbeitsplatz. Du wirst gesehen. Du wirst gesehen. Wisst ihr, gesehen werden hat immer zwei Aspekte, hat immer zwei Seiten. Die eine Seite ist, wenn es heißt, du bist gesehen, oh Schreck, wobei wurde ich denn gesehen? Was hat man denn alles gesehen, als ich gesehen wurde? Wer hat denn was gesehen? Und das Herz klopft, man ist unsicher, man ist irritiert, man ist konsterniert, man ist eher bedrückt und möchte Klarheit haben, wo wurde ich gesehen, bei was wurde ich gesehen? Und es gibt auch die zweite Empfindung, die in uns was auslöst, wenn wir gesehen werden oder nicht gesehen werden. Denn die lautet, Mist, warum wurde ich denn gerade nicht gesehen? Als ich was Heldenhaftes getan habe, warum wurde das gerade nicht wahrgenommen, nicht gesehen, als ich aus meiner Sicht, aus dem Urlaub was Tolles gepostet habe oder als ich super tolle Arbeit vollbracht habe? Warum hat mich meine Frau jetzt heute nicht gesehen, wo ich vielleicht die Kleine wunderbar gewickelt habe und mal für sie da war, was sonst eher so die Aufgabe der Frau ist, wenn ich sie mal richtig souverän ins Bett gebracht habe oder sonst irgendwie was? Warum wurde ich nicht gesehen? Wisst ihr, während die Aussage, du wirst gesehen von Staat und Arbeitgeber, für viele eine bleischwere Last ist es für diese Frau, die diese Aussage geprägt hat, Befreiung, Aufatmen einer bedrückten Seele. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und deswegen brauchen wir diese Zusage, lieben, nicht nur im letzten Jahr, sondern wir brauchen sie als Leuchtfeuer für den geistlichen Kampf im Alltag. Wir brauchen diese Zusage als Bewusstsein, als Motivation, als Warnung, als Hilfe, als Stütze, als Trost, als alles, was unser Gemüt und unser Seelenleben bewegt. Wir brauchen dieses für den Alltag. Ein Gott, der uns sieht. Nun, es ist eine spannende Situation, wo diese Aussage getroffen wurde. Und wir möchten sie nicht nur in den Raum stellen, wir möchten den Kontext betrachten und somit die ganze Brisanz dieser Aussage anhand des biblischen Textes entfalten und den Tiefgang uns wirklich nahe bringen. Lasst uns dazu das Kapitel 16 aus 1. Mose aufschlagen. Wir möchten das Kapitel 1. Mose 16 unserer Mitte heute stellen und besonders diese Speerspitze der Kernaussage unser Mittelpunkt stellen. 1. Mose 16. Ich lese nach der unrevidierten, jedoch überarbeiteten Elberfelder Übersetzung. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm nicht. Und sie hatte eine ägyptische Magd, und ihr Name war Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Und Sarai, Abrams Frau, nahm Hagar, die Ägypterin, ihre Magd, nach Verlauf von 10 Jahren, die Abram im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger, und als sie sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sprach zu Abram: Das Unrecht, das mir widerfährt, fällt auf dich. Ich habe meine Magd in deinen Schoß gegeben, und da sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abram sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tu ihr, was gut ist in deinen Augen. Und Sarai behandelte sie hart, und sie floh von ihr weg. Und der Engel des Herrn fand an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur, und er sprach: Hagar, Magd Sarais, wo kommst du her und wohin gehst du? Und sie sprach: Ich fliehe weg von meiner Herrin Sarai. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommenschaft sehr mehren, dass sie nicht gezählt werden kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Ismael geben. Denn der Herr hat auf dein Elend gehört und er wird ein Wildesel von Mensch sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und angesichts aller seiner Brüder wird er wohnen. Dann nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr redete: Du bist der Gott des Schauens. Denn sie sprach: Habe ich nicht auch hier geschaut, nachdem er mich geschaut hat? Darum nannte man den Brunnen Beer Lachai Roy, siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael, und Abram war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abram Ismael gebar. Das 16. Kapitel aus 1. Mose. Lasst es uns mal durchgehen und reflektieren, bevor wir diese Kernaussage anschauen. Was ist denn diese Dramatik? Was ist denn der Boden für diese Speerspitze an Aussage, die eine ohnmächtige und hilflose Frau von sich gibt? Was ist denn der Boden dafür? Nun, in Vers 1 sehen wir, dass Sarah dem Abraham nicht gebar. Sie war unfruchtbar. Diese Situation spielt sich 10 Jahre nach dem Aufenthalt in Ägypten ab. Die Zusage, dass Abraham viele Nachkommen haben wird, ist bereits auch schon 10 Jahre alt. Und es geschah immer noch nichts. Und die Frage lässt sich stellen: Wo bleibt denn jetzt Gottes Versprechen? Vers 2 und 3 sehen wir dann, dass Sarah auf die Idee kommt, einen pragmatischen Vorschlag zu unterbreiten. Und Abraham, der hört auf seine Frau. Vielleicht hat er sich selbst eingeredet: Ja, das klingt gut, das ist wahrscheinlich Gottes Idee, das ist vielleicht Gottes Plan. Und er reflektiert das nicht großartig und geht darauf ein. Und diese Hagar, die wird schwanger. In den Versen 4 und 5 sehen wir, dass sie nicht nur schwanger wird, sondern sie wird auch leicht arrogant, leicht überheblich. Sie nimmt ihre Chefin nicht mehr für so voll, weil sie hat plötzlich etwas. Sie hat ja gar nichts gehabt, die Hagar. Ihre Chefin hatte alles. Ansehen, sie hatte Macht, sie hatte Geld, sie hatte Dienerinnen. Sie hatte alles, was Hagar nicht hatte. Sie hatte sogar Schönheit, ihre Chefin. Eine alte Frau mit wunderbarer Schönheit. Sie hatte alles, was Hagar so nicht hatte. Aber jetzt hatte Hagar eines. Sie hatte ein Kind im Bauch. Das hat ihr dazu beigetragen, ihr überheblich gegenüber zu werden. Sie hat diese Situation, die Sarah selbst hervorgerufen hat, sie konnte sie selbst nicht mehr ertragen. Sie konnte es nicht aushalten, dass diese Situation, die sie selbst zu verantworten hatte mit der Schwangerschaft, dass sie ihr jeden Tag begegnet. Und es kam zu diesem Konflikt unter den Frauen. Verachtung trifft jetzt hier auf Machtmissbrauch. Verachtung von Hagar trifft auf Machtmissbrauch von Sarah, eine sehr, sehr gefährliche Mischung, die hier zutage tritt. Und in Vers 6 eskaliert die Situation und Abraham gibt die Hagar seiner Frau Sarah preis. Er liefert sie förmlich aus. Er verwirft die Verantwortung als Mann bei der Zeugung. Er verwirft die Verantwortung, als Mann dazwischen zu gehen, wenn die Frauen streiten. Er verwirft erneut die Verantwortung als Herr im Haus, gerade zu stehen für das, was jetzt passiert ist. Er verwirft erneut die Verantwortung für die Situation, dass er Vater wird, der Abraham. Er versagt hier komplett auf ganzer Linie, in sämtlichen Bereichen. Hagar hält es nicht aus. Sie rennt weg und flieht selbst auch vor ihrer Verantwortung für das Kind, riskiert das Leben, ihr eigenes und das des Kindes in der Wüste. Und in Vers 7 sehen wir dann, dass plötzlich der Engel des Herrn Hagar begegnet. Viermal steht hier vom Engel des Herrn geschrieben, Ausleger gehen in diese Richtung ein, dass es wohl der Herr Jesus selbst gewesen sein soll. Ich kann da sehr gut mitgehen. Wir wissen selbst, dass unser Herr Jesus Christus schon immer existierte. Er war selbst gegenwärtig bei der Schöpfung. Er selbst ist kein Teil der Schöpfung. Er lässt sich auch später, hier der Engel des Herrn, als Gott des Schauens ansprechen, ohne Hagar zu korrigieren. Also wir können davon ausgehen, es war der Herr Jesus selbst. Kleine Klammer, ganz anders als in der Offenbarung, wo der Johannes zweimal vor einem Engel niederfällt und ihn anbetet. Ich glaube Kapitel 19 und 22 fällt er zweimal nieder, der Johannes, und wird korrigiert vom Engel. Tu das nicht, steh auf. Ja, das war wohl nicht der Engel des Herrn, wird dafür getadelt. Hier können wir daher zu Recht sagen, dass sehr, sehr vieles dafür spricht, dass der Jesus Christus persönlich hier in der Wüste begegnet. Und was muss das für eine Mischung aus Erschrecken und Erleichterung zugleich gewesen sein? Vers 8 und 9, der Engel des Herrn unterhält sich mit Hagar. Er holt sie ab, er geht auf sie ein, er ordnet ihr an, geh wieder zurück, ordne dich Sarah unter. Und er schickt sie nicht nur wieder zurück, nein, er gibt ihr eine Verheißung mit in den Versen 10 und 11. Du wirst einen Sohn gebären, einen ganz besonderen Sohn wirst du gebären, diesen Ismael. Dieser Ismael, als kleine Klammer, als kleiner Exkurs, der so genannt werden wird, auf diesen beziehen sich sehr, sehr viele Moslems als Vater des Glaubens, als Vater ihrer Existenz. Und auch viele Christen halten dieses dafür, dass Ismael der Vater der Moslems ist. So wie viele Juden sich Abraham oder die Juden selbst sich Abraham zum Vater machen, tun es die Moslems auch, indem sie Ismael nehmen und dadurch sich ebenfalls Abraham zum Vater machen. Aber ihr Lieben, auch weil es viele Christen so meinen und überzeugt sind und wir vielleicht auch so belehrt worden sind, Ismael war und ist nie Vater der Moslems gewesen. Nicht einmal. Viele Christen glauben das, aber es stimmt nicht und nur weil man es immer wieder behauptet und sagt, es gibt keine Rückverfolgung von Mohammed bis auf Ismael, das gibt es nicht. Es gibt, auch wenn es so oft rezitiert wird, gibt es historisch und genealogisch keine Verbindung der Geschlechter, der Blutslinie von Mohammed oder von den muslimischen Gründern insgesamt auf Ismael zurück, die gibt es nicht. Ganz anders in Matthäus 1, wo wir sehen, dass Jesus zurückgeht auf David, auf Abraham, auf Adam, wo eine ganz saubere Geschlechterhistorie ist. Das hat der Islam nicht. Und nur weil das immer wieder behauptet wird, gibt es, und es kann nicht nachgewiesen werden, es gibt diese Verbindung einfach nicht. Das haben auch selbst gläubig gewordene Moslems bestätigt, die dieser Lüge ein Leben lang aufgesessen sind. Und trotzdem, Vers 12, auch wenn Ismael historisch keine religiöse Bedeutung hat, ist er doch historisch ein sehr besonderer Mensch. Er kriegt eine Verheißung mit, nämlich er soll ein wilder Mensch werden. Die Bibel sagt hier, er wird ein Wildesel von Mensch sein, ein unbändiger Esel, so und seine Nachfahren. Und wie wird Gott bereits hier Recht haben in dieser Verheißung? Schaut man sich die Nachkommen Ismaels an, früher nannte man sie Ismaeliten, heute nennt man sie Araber. Dann sehen wir die Araber als ständiges, bestätigtes Zeugnis, wo Gott hier sagt, ein Volk voller Wildesel. Nicht nur an Silvester oder nicht nur in unseren Großstädten sehen wir das, wir sehen es Tag ein, Tag aus. Eine Verheißung Gottes in den Großstädten, in Paris, in Berlin, wo wir hinsehen im Alltag, ein Volk voller Streiteslust und Bedrückung, untereinander, aber auch gegen den kleinen Bruder Israel. Gottes Zeugnis bewahrheitet sich und Hagar bekommt diese Verheißung hier mit und sie kann nicht anders aufgrund dieser Verheißung und dieser Begegnung als ein staunendes Bekenntnis von sich geben. Der Höhepunkt dieses Textes, Vers 13, du bist ein Gott oder du bist der Gott, der mich sieht. Sie bringt diese spannungsgeladene, dramatische Geschichte zum Höhepunkt. Hagar realisiert: Gott, du sahst mich bereits in Ägypten. Als der Pharao mich als kleines Mädchen, als Geschenk des Sarah mitgab. Gott, du sahst mich unter der Fuchtel des Pharaos. Gott, du sahst mich unter der Fuchtel Sarahs. Gott, du siehst mich hier in der Wüste kurz vor dem Sterben. Und Gott, du siehst sogar meine Zukunft, was mit meinem Sohn passieren wird. Und verheißt mir bereits Nachfahren mit diesem Attribut, dass sie sehr wild und groß sein werden. Gott, du siehst. Gott, du bist der Gott des Sehens. El Roy, du bist Gott des Schauens. Was für ein Zeugnis, ihr Lieben, von dieser heidnischen Frau über Gott, der die Augen aufgetan worden sind. Bis jetzt haben wir nichts über Hagars Verhältnis zu Gott gehört. Erstmalig begegnet sie uns hier mit ihrem Verständnis, dass Gott sehend ist. Und Gott zeigt auch, dass er hört. Weil er sagt, nenn deinen Sohn Ismael. Gott hört. Und dieses Zeugnis, du bist ein Gott, der mich sieht, zeigt uns drei Perspektiven auf, die die Hagar hier bewegt haben auf der Flucht vor Sarah. Drei Perspektiven, Extraktionen aus diesem Text heraus, wo Hagars Gefühlswallungen hoch und runter gegangen sind, die wir uns auch zu eigen machen dürfen. Perspektiven, die uns bewegen dürfen, die uns bewegen müssen, die uns vielleicht letztes Jahr bewegt haben, aber auch dieses Jahr ihre Gültigkeit haben. Die erste Perspektive, die Hagar hier hatte: Es ist erfreulich, dass Gott uns sieht. Es ist erfreulich, dass Gott uns sieht. Nun, wir wissen nicht, wie viel Kenntnis Hagar über Gott hatte. Was Abraham im Zelt verkündigt hat. Hagar ist jedoch sehr erfreut. Sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein riesiger Kontrast zu einem allgemeinen Gott, zu einem unpersönlichen Gott. In Prediger 5, Vers 1, da sehen wir bereits, oder später, Gott ist im Himmel, der Mensch ist auf der Erde. Hier findet jedoch eine echte Begegnung statt, ganz persönlich. Sie sagt, Gott, du siehst mich. Angesehen, ganz persönlich bringt sie das zum Ausdruck. Es ist nicht irgendeine Sicht eines Gott, der allgemein Menschen sieht, Gott, der seine Gemeinde sieht, Gott, der sein Volk sieht, Gott, der eine große Schar irgendwo erwählt, Gott, der irgendwo eine Institution erwählt und wer will, kommt zu dieser Institution dazu und der ist dann auch von Gott gesehen. Nein, 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 ganz und gar nicht. Ganz persönlich. Hagar gibt hier bereits, ohne es zu wissen, einen theologischen Vorimpuls mit, dass Gott ganz persönlich auf jemanden zugeht, ihn pickt, ihm begegnet, ihn verändert und ihn Früchte bringen lässt, was wir in Hagars Leben hier sehen werden. Keine allgemeine Gnade, nein, eine ganz persönliche Gnade. Nicht irgendeine Gruppe ist jetzt gesehen und auserwählt worden. Nein, ganz persönlich, du Hagar, ihr wurde Gnade gegeben, direkt eine konkrete Begegnung. Gott hat mich gesehen. Vielleicht geht es dir so, dass du dich nicht immer gesehen fühlst, nicht wahrgenommen fühlst, wie Hagar sich wohl sehr lange nicht wahrgenommen und gesehen gefühlt haben muss. Sie war schließlich nur eine einfache Magd, auf die der Pharao verzichten konnte. Sie war nur eine ausländische Dienerin im Zelt des Sarahs. Sie hat sich wohl nie so gesehen gefühlt. Sie war eigentlich nur eine Gebärmaschine, eine Leihmutter, würden wir heutzutage sagen, die herhalten musste, weil die Chefin es nicht brachte. Sie war eine einfache Magd, ein Mittel zum Zweck, ein Gegenstand, den man sich zuerst zuschieben und nachher abschieben konnte. Mit Sicherheit, ihr Lieben, sehnte sie sich danach, in der Zeit ihrer Jugend, in der Zeit ihrer Kindheit, im Heranwachsen gesehen zu werden, von Abraham gesehen zu werden, so wie Abraham die Sarah sieht, gesehen zu werden, nicht von oben herab angeblickt zu werden, sondern so gesehen zu werden, wie ein Mensch sich im tiefsten Inneren danach sehnt, gesehen und wahrgenommen zu werden. Das führte dazu, weil sie dieses Vermissen hat lassen, den Respekt, und die Situation eskalierte. Doch nun ist es ganz anders. Sie erkennt, auf wessen Blick es ankommt. Sie erkennt, wenn ich ein ganzes Leben nie gesehen wurde, nie wahrgenommen wurde, immer die anderen waren toller, schöner, besser, wertvoller, wichtiger. Ich war immer nur das zweite, dritte, vierte Rad am Wagen. Ne, vier Räder braucht man. Das fünfte Rad am Wagen. Gott sieht mich. Er gibt mir den Wert. Er gibt mir Verheißung und Perspektive, und zwar eine solche, dass sie mutig zurückgehen kann. Ihr Lieben, geht es dir auch so wie Hagar? Ging es dir bereits so im Leben so? Dass du dir wünschst oder dir gewünscht hast, von deinem Vater, deinem biologischen Vater mal angesehen zu werden. Von deiner Mutter wahrgenommen zu werden. Kennst du das, dass du es vermisst und du darunter leidest, endlich mal von jemandem gesehen zu werden, erkannt zu werden, wer du bist, was du kannst, welche Qualität du hast. Wisst ihr, im schlimmsten Fall ist gerade dieser Vater vielleicht schon lange tot und es kann nie wieder gut gemacht werden. Du leidest nachhaltig ein Leben lang darunter und trägst die Folgen, weil du nie von ihm gesehen wurdest. Beim Sport nicht, deine Leistung nicht, oder sonst etwas. Vielleicht geht es doch als Frau so, dass du es vermisst, von deinem Mann mal wirklich gesehen zu werden, was du bist, was du vielleicht auch leistest, wie es dir wirklich innerlich geht. Wie viele Frauen leiden darunter, Tag ein, Tag aus, dass nicht gesehen und anerkannt wird, sowohl von ihren Kindern, vor allem von ihrem Mann, nicht betrachtet zu werden, was sie von der Leistung bringt. Der Mann bringt vielleicht das Geld heim, aber sie hat einen 24-7-Arbeitstag-Arbeitswoche. Wie viele Menschen leiden darunter, dass sie nicht gesehen werden, dass sie übersehen werden wie eine Hagar, dass der Wert und die Qualität völlig außer Acht gelassen wird und man sich zum Weglaufen fühlt, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt und nicht gesehen wurde oder wahrgenommen wird. Ihr Lieben, wir müssen uns nichts vormachen. Sowas schmerzt uns Menschen. Sowas tut uns weh. Wir sind so geschaffen, auch wenn wir nicht drüber reden, auch wenn wir es nicht zugeben wollen, auch wenn wir das für uns behalten und verschweigen. Aber wir müssen uns nichts vormachen. Wir sind als Menschen so geschaffen, dass wir Gemeinschaft, Beziehung brauchen und es brauchen, wahrgenommen zu werden. Frauen noch mehr als Männer von ihrem Partner und Männer noch mehr als Frauen von der Außenwelt. Wir sind so konzipiert, ihr Lieben, ob wir es wollen oder nicht. Nur eines bringt nichts, es nicht zuzugeben, es nicht wahrhaben zu wollen. Es tut uns weh, wenn wir übersehen werden. Aber wenn es dir genauso geht wie Hagar, dann lass dir mit dieser freudigen Erkenntnis Hagars gesagt sein, weißt du was, es ist Gott, der dich sieht. Es ist die höchste Qualitätsstufe, es ist die absolute Instanz, der größte Wert, einen höheren gibt es nicht, dass Gott dich und mich sieht. Eine stärkere Bedeutung, eine größere Qualität gibt es nicht. Gott ist es, der dich sieht. Jeden Handgriff, jede ehrliche Tat, jedes ernsthafte Gebet, jedes ernsthafte Streben, jede aufopferungsvolle, hingegebene Haltung. Wenn ein Mann sie nicht sieht und dein Vater dich übersehen hat, Gott sieht dieses. Er ist es, der dich sieht. Und jetzt die spannende Frage: Reicht dir das? Reicht dir das, dass Gott dich sieht? Begeistert es dich und erfreut es dich, so wie Hagar, dass es darauf ankommt, dass Gott dich sieht? Hagar reichte es. Hagar genügte es. Es begeisterte sie so sehr, dass sie sogar zurückgehen konnte. Wenn es uns nicht reicht, dass Gott uns sieht, ihr Lieben, dann werden wir lebtags Sklaven von Menschen sein, die uns wahrnehmen müssen. Und das Traurige, was mir immer wieder auch im Freundeskreis und der Gemeinde begegnet ist, ja, wir sind sogar Sklaven von Toten, von Verstorbenen, die uns diesen Blick, diese Anerkennung, dieses Sehen uns nie zuteilhaben werden lassen. Psalm 121 zeigt uns auf, warum wir uns an dieser erste Punkt so freuen können, dass Gott uns sieht. Der Hüter Israels, er schläft und schlummert nicht. Das heißt, er schaut immer hin, er nimmt uns immer wahr, er hat die Augen stets offen. Jesaja 49, Vers 16 wird viele Jahre später bestätigen: Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Gott zeigt uns ein Bild, so wie die Hände ständig vor ihm sind, sieht er uns. Und wir kennen das ja auch, unsere Hände sind ständig vor uns. Wenn wir etwas an unserem Körper richtig gut sehen können, wir können viele Teile sehen, viele gar nicht, aber was wir so gut wie nichts anderes sehen können, sind unsere Hände. Und wenn wir kein Blatt haben, schreiben wir sogar in unsere Hände, dass wir was nicht vergessen. Gott gibt uns dieses Bild mit, wie die Hände ständig vor seinem Blick sind. Sind wir in seinem Blick. Er sieht, was wir tun. Und in Vers 14 bekommt dieser Brunnen ja auch diesen Namen, Berlachairoi, Brunnen des Lebendigen, der mich schaut, mit einer präzisen Ortsangabe zwischen Kadesh und Beret. Warum diese präzise Angabe? Nun, weil es real ist, weil es nicht irgendeine schöne Wunschmalerei ist, weil es keine bunte Wolke ist oder eine Liturgie oder sonstige fromme Wunsch. Nein, es ist Realität. Weil es Realität ist, wird dieser Brunnen zwischen zwei exakten Ortsangaben auch genau so bezeichnet. Es passiert. Gott ist es, der mich sieht. Das ist die erste Konsequenz dessen, dass Gott uns schaut. Es soll dich und mich erfreuen und genügen, dass er uns sieht. Bei all dem, wo wir übersehen worden sind und darunter leiden und uns verletzt worden sind. Das Erste ist, es ist erfreulich, dass Gott uns sieht, aber eine zweite Perspektive, die hier auch auftaucht, ist, es ist beunruhigend, dass Gott uns sieht. Es ist nicht nur freudig, es ist auch beunruhigend. Bedrohlich sogar. Warum ist das so bedrohlich, so beunruhigend? Nun, weil Gott Hagar hier gefunden hat. Sie hat gedacht, sie haut ab und keiner von Abrahams Soldaten oder Knechten jagt ihr nach und findet sie und trotzdem wird sie gefunden. Was für ein Schreck muss das sein? Was für eine beunruhigende Situation? Als der Engel des Herrn in Vers 8 sagt, wo kommst du her? Wo gehst du hin? Ihr Lieben, das ist beunruhigend gewesen für die Hagar. Hagar wird damit konfrontiert. Was machst du eigentlich hier? Es muss ein Schock für sie gewesen sein, dass sie hier plötzlich ertappt wird mitten in der Wüste. Der Engel des Herrn, Christus selbst, er stellt nicht nur ihr die Frage, er stellt diese Frage auch dir und mir. Weil er uns anschaut, stellt er uns diese Frage permanent durch sein Wort. Wo gehst du hin? Was machst du eigentlich? Wozu lebst du eigentlich? Wie gestaltest du dein Leben? Wie gibst du deinem Alltag Sinn? So wie Hagar hier physisch, verbal, direkt angesprochen wird, so schwankt diese Aussage, dieses Wort an Hagar über uns. Wo gehst du hin? Auf welchem Weg bist du denn gerade? Weißt du, du kannst vor Menschen davonlaufen. Wir können uns drücken vor Verantwortung. Wir können uns davonstehlen, wenn es Arbeit in der Gemeinde gibt. Wir können uns aus dem Staub machen, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Wir können uns klein machen, wenn wir gefragt werden, gebraucht werden. Aber einem kommen wir nicht davon. Gott kommen wir nicht davon. Niemand läuft dem weg. Du nicht, ich nicht, niemand. Das ist bedrohlich. Gott, der uns sieht, es ist einerseits schön, erfreulich, aber es ist auch zweitens bedrohlich. Jeremia 23, Vers 24, auch dieser große Prophet wird viele Jahre später nach Hagar rhetorisch bestätigen. Oder kann sich jemand im Schlupfwinkel verbergen und ich sehe ihn nicht? Spricht der Herr. Erfülle nicht ich den Himmel und die Erde, spricht der Herr. Ja, das tut er. Niemand kann ihm entkommen. Gott geht sogar noch viel tiefer in die Materie hinein. Im Psalm 139, Vers 16, da schreibt der Psalmist viele Jahre nach Hagar, meinen Keim sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die entworfen würden, als noch nicht einer von ihnen war. Gott sah dich und mich schon, bevor wir gebildet wurden, im Zuge der Bildung, als dieser Keim, wie der Psalmist schreibt, als die Samenzelle, die Eizelle traf, als das Ei befruchtet wurde, diesen Keim, wenn Gott bereits diesen sah und die Tage festgehalten hat, ja, wie viel mehr sieht er uns jetzt als Geborene wandelnde Wesen, mündige Menschen, die wir vor ihm jetzt sind. Ihr Lieben, diese Aussage ist bedrohlich. Gott sieht dich und mich überall. Gott sah nicht nur Hagars verantwortungslose Flucht. Gott sieht auch in dein und mein dunkelstes Zimmer hinein. Es erschreckt mich selbst immer. Gott sieht in jede Excel-Tabelle meines PCs. Er sieht in jede Abrechnung. Gott sieht ins Konto hinein. Es macht was mit einem. Es beunruhigt. Gott sieht auch in das Zeitkonto hinein. Den Umgang mit jeder Minute, die er uns gegeben hat. Gott sieht den Umgang mit unserer Frau, mit unseren Kindern. Wenn wir es zwar Erziehen nennen, aber es ist eher Gewalt. Wenn wir es führende Ehe nennen, aber es ist eher eine Diktatur. Gott sieht hinein, wie du und ich uns vor Verantwortung drücken oder uns voranschieben, uns vorboxen, uns Verantwortung krallen wollen, die uns nicht zusteht, mit unlauteren Mitteln und Methoden. Gott sieht in jede Kammer des Herzens, jeden Gedanken, bevor er zur Tat wird. Das soll beunruhigen. Plastisches Beispiel dafür, gab eine Doku auf Arte, gibt es auch auf YouTube, die kann man nachsehen. Da geht es um die gefährlichste Bande Südamerikas. Diese kriminellste Bande Südamerikas heißt B13. Sie regiert große Teile Brasiliens, da wo sich keine Polizei, kein Militär und sowieso kein Politiker hintraut oder was ausrichten kann. Diese B13-Bande ist ihr eigenes Gesetz und sie toleriert auch keinen Ausstieg aus der Bande, aus dieser Gang. Wer aus der Gang aussteigt, wird verfolgt, ermordet samt den Angehörigen. Es gibt nur einen einzigen Weg, einen einzigen Grund, mit welchem man aus dieser gefährlichsten Bande B13 Südamerikas aussteigen darf. Nämlich ein Gangmitglied bekehrt sich zu Gott. Das ist verrückt. Ein Gangmitglied muss auf Video festhalten, mit der Bibel in der Hand ein Zeugnis geben und sagen, ich glaube an Gott, ich möchte mein Leben Jesus Christus hingeben. Und er genießt fortan lebenslange Immunität, Freiheit samt der Angehörigen. Zahlreiche Missionare Brasiliens filmen solche Ausstiege häufig und senden das Videomaterial an die oberste Spitze der Gangbosse direkt zu dokumentieren, diese Menschen sind zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Ein Zitat in dieser Doku lautet auf Arte: In Brasilien gibt es nur eins, das Gangmitglieder mehr fürchten als eine Pistolenkugel. Und das ist Gott. Was zeigt uns dies, ihr Lieben? Nun, es ist sicherlich nicht das vorbildlichste Beispiel für uns, aber wenn sogar die kriminellste Vereinigung Südamerikas diese Furcht vor Gott hat, der alles sieht, und sie wissen, dass sie in Gottes Blick sind, ja, wie viel mehr sollten wir als seine Kinder, als Kinder Gottes, der alles sieht, uns dies berühren, uns dies treffen, ja, dieses uns auch beunruhigen lassen. Eine gesunde Unruhe, ihr Lieben, das ist das, was wir brauchen, vor einem Gott, der uns sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es gibt kaum ein eindrücklicheres Beispiel als diese Drogenbosse, die Regierung und Polizei und Militär ignorieren, aber es nicht wagen, sie mit dem lebendigen Gott anzulegen. Das ist die zweite Konsequenz. Nach der ersten, es ist erfreulich, dass Gott uns sieht. Die zweite Konsequenz, dass Gott uns im Blick hat und sieht und begleitet, samt unserer Fehltritte, das führt dazu, dass es auch beängstigt, bedrückt, betrübt. Es soll uns beunruhigen, ihr Lieben. Es soll uns beunruhigen, dass ihm nichts entgeht und er über alles richten wird. Weil es die Gemeinschaft mit Gott betrübt und es belastet die Gemeinschaft zu Gott. Und weil von ihm nichts ungesehen ist und es ihn belastet, soll es uns bedrücken, dass Gott uns sieht. Und eine dritte und letzte Perspektive neben diesem Text. Es trägt uns auch, dass Gott uns sieht. Es erfreut uns, es bedrückt uns, aber es trägt uns auch. Das sehen wir bei Hagar ganz plastisch. Wie hat es Hagar getragen am Ende der Begegnung? In Vers 15 sehen wir es. Hagar gebar dem Abraham einen Sohn und er wird Ismael genannt. Ganz nüchtern, eine reine Feststellung. Hagar gehorchte nämlich, zurückzugehen, ohne Diskussion, ohne Debatte, ohne dass der Engel des Herrn sie noch anschieben oder überzeugen musste. Ja, wie Abraham selbst mit Gott gehandelt hat oder wie andere Gottesmänner überzeugt und ermutigt oder vielleicht angeschoben werden mussten. Ein Jona, ein Elia und wer auch sonst immer, das war alles nicht nötig. Keine weiteren Versprechungen, sie macht sich auf den Weg. Ihr Lieben, das Bewusstsein, dass Gott uns sieht, das trägt uns, das befähigt uns. Warum ist das so? Dass Hagars Entdeckung, dass Gott sie sieht, sie trägt und umgarnt, dass sie darin Trost findet, das sehen wir daran, dass sie es als die wichtigste Begegnung betrachtet und anerkannt hat, die ihr hier am Brunnen passiert ist. Es ist ihr egal, was zukünftig passiert. Wenn sie wieder zurück ins Zelt Sarahs geht und ihr die Augen aus dem Kopf fallen werden, dass sie plötzlich wieder kommt, womit sie niemals gerechnet hätte, mit den ganzen Konsequenzen, die ihr begegnen werden, das weiß Hagar nicht. Es ist ihr aber auch egal, weil sie weiß, der Gott, der mich sieht, das trägt mich, dieses Bewusstsein. Sie wird von Gott gesehen und durch seinen Blick geführt. Später wird auch hier der Psalmist diese Tatsache bestätigen im Psalm 32, Vers 8. Da erkennen auch wir, wie Gottes Blick uns trägt. Ich will dich unterweisen und dich den Weg lehren, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend will ich dir raten. Menge hat es ein bisschen anders übersetzt. Menge hat übersetzt, ich will dich beraten, indem ich mein Auge auf dich richte. Ihr Lieben, das Bewusstsein, dass Gott uns sieht, und das Wahrnehmen dessen trägt dazu bei, dass wir durch den Blick Gottes beraten werden, wie wir unseren Alltag führen und gestalten sollen, welche Entscheidungen wir treffen, welche wir positiv oder negativ treffen, wo wir zusagen, wo wir absagen, wo wir mitmachen, wo wir uns enthalten. Ich will dich genial beraten, sagt dieser Vers. Gott will genial führen. Er will genau passgerecht in die persönliche Situation mit seinem Blick hinein beraten. Er will persönlich führen, weil die Situation persönlich ist und er uns persönlich im Auge hat. Ein ganz praktischer Trost. Was ist denn das Tröstende an dieser Aussage? Dass Gott uns trägt durch seinen Blick, ist bedrückend, weil er alles sieht. Unser Versagen, es tut weh, es bedrückt. Aber Gott sieht uns, so wie Hagar, nicht immer nur und nicht mehr als Entflohene an, sondern es trägt uns, dass Gott uns durch seinen Sohn betrachtet. So wie Gott diesen Engel des Herrn in die Wüste geschickt hat und Hagar durch diesen Christusengel, sage ich mal, diesen Engel des Herrn betrachtet, so wissen wir, dass derjenige, der für dich und für mich starb und sich hingab, er ist es, der den Blick des Vaters erhält, sodass sich der Vater an dir und mir sich erfreuen kann und Gnade walten lassen kann, während er uns trägt. Das heißt, dass wir als seine Kinder nicht nur in Gottes Blick direkt ausgeliefert sind, nein, Gott sieht uns durch Jesus Christus an. Er schaut uns durch seinen Sohn an und hat deswegen Freude an deinem und meinem Wandeln auf der Erde. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Du und ich sind zwar faktisch immer noch dieselben Menschen, dieselben Wesen, biologisch auf jeden Fall, aber juristisch sind wir neu. Und Gott erfreut sich nur deswegen an dir und mir, weil er seine Kinder durch Jesus Christus sieht. 2. Korinther 5, 21, den hat er, der von keiner Sünde wusste, den hat er für uns zur Sünde gemacht, dass wir Gottes Gerechtigkeit würden. Das bedeutet, dass Gott, wenn er uns sieht, so fatal wir auch leben, und das trägt uns durch unser Leben hindurch. Das ist der dritte Aspekt. Das trägt uns durch unser Leben. Auch wenn wir fatal leben und Gott betrüben können, erfreut er sich trotzdem an unserem juristischen Wesen, das neu ist, weil er es durch Jesus Christus betrachtet. Gott sieht, das ist die dritte Konsequenz dieser Perspektive, Gott sieht im Versagen nicht mehr den schuldigen Feind an, der du und ich waren, sondern er sieht seinen Sohn an, der für dich und mich starb. Und das lässt uns im Alltag gelassen sein. Das trägt uns durch den Alltag durch. Er sieht uns in der Krise, die dieses Jahr vielleicht ansteht, unsere persönliche. Er sieht unsere Zukunftspläne, aber er sieht sie nicht einfach nur aus der Ferne, er sieht sie immer durch seinen Sohn. Er sieht deinen Hausbau, deine Finanzierung, deine Umplanung, aber er sieht sie nicht einfach nur so, er sieht sie immer durch seinen Sohn. Er sieht vielleicht anstehende Operationen oder Prüfungen oder Entscheidungen und Weggabelungen, wo soll es im Leben lang gehen. Er sieht diese nicht nur einfach so, er sieht sie immer durch seinen Sohn. Und so wie er die engste Bindung und das Beste und das Schönste und Wertvollste, Ehrbarste mit seinem Sohn vorhatte und es auch verherrlicht hat, so tut er dieses auch mit dir und mit mir. Weil all das, was er sieht und zulässt und führt, tut er immer durch seinen Sohn, an uns, an seinen Kindern. Ich komme zum Schluss. Wie geht es dir jetzt am Jahresanfang, der du vielleicht die Jahreslosung vom letzten Jahr vielleicht schon vergessen hast oder die neuen bereits präsent sind? Wie geht es dir mit dieser Aussage einer einfachen Hagar, die bekennt, dass Gott sie sieht? Erfreut dich diese Aussage? Beängstigt dich diese Aussage? Oder trägt dich diese Aussage? Oder alles drei am besten? Jede Perspektive darf und soll es gerne sein, die wir betrachten durften. Das letzte Jahr ist zu Ende. Wir haben es jeden Tag vielleicht sehr häufig gesehen, dass Gott uns sieht. Zwar hat die Jahreslosung des letzten Jahres ausgedient, aber dieses Wort Gottes ist nach wie vor aktuell. Es ändert nichts daran, dass es seine Gültigkeit hat und eine Freude, eine Warnung und eine Trage für uns sein darf, dass Gott dich und mich sieht, auch in diesem Jahr und die nächsten anstehenden Jahre, die er uns geben will. Amen. Thank you.